Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber sitzt Michael. Michael, es weihnachtet sehr. Ich hoffe, ihr sitzt jetzt gemütlich schon zu Hause und bereitet euch auf den Heiligen Abend vor. Es ist der 24. Dezember, der Tag, an dem wir diese Folge veröffentlichen. Und ein paar Tage vorher war, Michael, du warst quasi in deiner Heimat in Troley. Dort gibt es noch eine Abtei, eines der letzten Klöster im Saarland, und hast dich dort mit dem neuen Abt getroffen, um ein kleines weihnachtliches Gespräch zu führen. Verrat uns doch kurz, bevor wir die schöne Weihnachtsfolge starten, mit wem genau hast du denn gesprochen da und worüber habt ihr euch unterhalten?
Ja, ich habe mit Vater Abt Wendelinus gesprochen. Der ist neuer Abt der Abtei Troley. Also der alte Abt ist ja leider verstorben und Abt Wendelinus wurde dann gewählt jetzt im Sommer. Und mit ihm habe ich über Weihnachten gesprochen, also über die weihnachtliche Botschaft, welche Kraft in Weihnachten steckt, auch ein bisschen über Glaube, natürlich auch über die Abtei, über Schönheit in der Kirche und über Kunst.
Über welche Kunst habt ihr denn gesprochen?
Ja, also wir haben natürlich über die Richterfenster in Troley gesprochen, die Fenster, die von Gerhard Richter, von dem berühmten Künstler, gestaltet wurden und die wirklich sehr sehenswert sind. Die kann man sich ja auch jederzeit anschauen, kostet auch keinen Eintritt und das ist wirklich ein mystischer Ort, würde ich sagen.
Ein mystischer Ort. Also herzliche Einladung, jetzt weiter zuzuhören. Ein weihnachtliches Gespräch, Michael, mit Abt Pater Wendelinus über Weihnachten und natürlich auch von uns die herzliche Einladung, nicht nur die Kirche in Troley mit den schönen Richterfenstern zu betrachten, sondern vielleicht an Weihnachten auch mal wieder in die Kirche zu gehen und gemeinsam mit allen anderen Weihnachten zu feiern. Wir machen das auch und wir sagen hier im Podcast euch auf jeden Fall allen erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr uns das ganze Jahr über zugehört habt, dass ihr uns auch Feedback gegeben habt. Wir bekommen immer wieder Mails von euch und wenn ihr uns schreiben wollt, könnt ihr das gerne auch auf diesem Wege tun. podcast@unionsstiftung.de ist unsere E-Mail-Adresse. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen und dann wünschen wir euch jetzt frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr und da werden wir uns auf jeden Fall ganz sicherlich auf diesem Kanal wiederhören. Vielen Dank.
Vater Abt, heute feiern wir Weihnachten, das Fest der Geburt Christi. Und Weihnachten hat ja in unserer Kultur immer noch eine sehr, sehr große Bedeutung. Aber die religiöse Bedeutung von Weihnachten geht ja so in der Breite schon zurück. Was ist denn die Botschaft von Weihnachten und was bedeutet das für uns einzelne Menschen?
Der Kern der weihnachtlichen Botschaft ist, dass Gott die Menschen so liebt, der Schöpfer die Menschen so liebt, dass er seinen Sohn in die Welt schickt, um uns halt eben Erlösung in all unseren Problemen zu gewähren. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist gekommen, um die Welt, die ganze Schöpfung zu erlösen. Eine Zusage, die für jeden einzelnen Menschen gilt. Und angenommen zu sein, individuell, jeder für sich, angenommen zu sein, ist, glaube ich, auch in unserer Zeit eine unglaublich tröstliche Botschaft, die aktiviert, motiviert und auch stabilisiert.
Im apostolischen Glaubensbekenntnis, das in diesem Jahr ja 1700 Jahre alt wurde, heißt es: Ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Was bedeutet denn dieses Glaubensbekenntnis?
Das Glaubensbekenntnis ist eine Kurzform, das halt eben mit der steigenden Bedeutung des Christentums eine verbindliche Festlegung über die Inhalte dargestellt hat. Die frühe Kirche der ersten zwei, drei Jahrhunderte ist gekennzeichnet von Auseinandersetzungen. Die frühen Christen gingen davon aus, dass eine baldige Wiederkunft des Herrn vielleicht noch zu ihren Lebzeiten passiert. Als diese Wiederkunft, auf die wir heute ja eigentlich noch warten, immer länger auf sich dauern ließ, entstanden auch immer mehr Diskussionen über das, was wir eigentlich glauben. Und dieses Konzil von Nicäa wollte dann auf der Ebene des Römischen Reiches festlegen, was nun die verbindlichen Glaubensinhalte sind und das, was dort nicht genannt wird oder dem entgegensetzt, dann halt eben auch als nichtchristlich damit kategorisieren.
Ja, kommen wir nochmal zurück auf Weihnachten. Vor Weihnachten liegt ja Advent. Und wie haben sich denn die Mönche in Troley im Advent auf Weihnachten vorbereitet? Also nehmen Sie uns mal mit so in die täglichen Abläufe in diese Zeit im Kloster.
Die Adventszeit ist eine Zeit vom Namen her, wo wir die Ankunft erwarten. Sie beginnt 4 Wochen mit dem ersten Advent und hört am Heiligen Abend auf. Die letzten 7 Tage sind dann nochmal besonders, so wie die Karwoche vor Ostern eine besondere Phase ist, ist die Zeit der O-Antiphone im Gesang. Die Adventszeit ist geprägt von dieser Erwartung in der Liturgie, in den Gesängen, in den Gebeten, die wir leisten. Das ist das Liturgische, das uns spirituell vorbereitet, aber es gibt auch praktische Arbeiten, die wir vorbereiten. Die Vorbereitung der Weihnachtskrippe, die jetzt nach dem 3. Adventssonntag, der der besonderen Freude gewidmet ist, aufgebaut wird. Das Herrichten dann auch der Weihnachtsbäume, dass wir unseren Abteillebkuchen jetzt parat haben und schon an zum einen verkaufen, zum anderen aber auch an uns liebe Menschen verschenken, auch an Bedürftige. Und uns auch überlegen, was können wir, jeder von uns einzeln, aber auch die Gemeinschaft im Zugehen auf dieses Fest der Liebe tun, um diese Liebe sichtbar werden zu lassen nach außen hin an karitativen Dingen.
Ja, und dann feiern Sie ja auch in der Abtei hier in Tholey Weihnachten. Und wie feiern Sie denn Weihnachten?
Unser Weihnachtsfest ist natürlich von der Liturgie gekennzeichnet. Wir gehen an Heiligabend natürlich in besonderer Weise der Liturgie um 21.30 Uhr entgegen. Nach dieser großen Feier, wo dann auch das Jesuskind in die Krippe gelegt wird, treffen wir uns auch nochmal mit den Mitbrüdern zusammen. Die Älteren ziehen sich dann eher zurück, aber es ist dann Gelegenheit auch, bei einem Gläschen Wein, Sekt und einem leichten Imbiss auch nochmal die Freude miteinander zu teilen. Am nächsten Morgen die Frühchor, der dann auch durch weihnachtliche Gesänge geprägt ist, allerdings nicht um 6 oder 7, sondern um 8 Uhr, es fällt ja Vesper von der Nacht weg, und um 10 Uhr das feierliche Pontifikalhochamt in voller weihnachtlicher Freude mit besonders festlicher Musik. Und auch dem ist dann ein gemeinschaftliches Mittagessen gefolgt, was dann nicht im Refektorium, sondern im Gästehaus stattfindet, wo wir dann ausnahmsweise mal beim Mittagessen auch miteinander reden. Ansonsten ist ja ein Schweigen bei den Mönchen beim Mittagessen gegeben. Das zeigt so das Außergewöhnliche dessen, was wir an Weihnachten machen.
Und zu dem Hochamt am ersten Weihnachtsfeiertag, kann da jeder vorbeikommen oder ist das eine geschlossene Gesellschaft?
Alle Gottesdienste bei uns sind immer öffentlich. Also es gibt keinen geheimen Gottesdienst und wir freuen uns, unsere Freude zu teilen. Weil Freude, gerade die weihnachtliche Freude, ist etwas, das, wenn man es teilt, nicht kleiner und weniger, sondern größer und mehr wird. Und das ist diese Erfahrung, das ist eigentlich was sehr Schönes.
Ja, und es ist ja Ihr erstes Weihnachten als Abt. Was bedeutet denn das erste Weihnachten als Abt hier in Tholey für Sie?
Es ist nochmal intensiver. Also Weihnachten wird bei uns als sogenanntes Pontifikalamt gefeiert. Der Abt steht dann als Abt dieser Messfeier vor. Das heißt, ich werde Stab, werde Mitra haben und werde am Schluss auch den äbtlichen Segen mit päpstlichem Privileg spenden, also den großen Pontifikalsegen, der eigentlich Äbten und Bischöfen reserviert ist. Das ist eine besondere Verantwortung, stand oft daneben, habe das oft mitbekommen, aber jetzt das erste Mal selbst auszuführen, das ist immer mit einer gewissen, ja, kleinen Anspannung, auch mit einer großen Freude verbunden, dass man doch dies jetzt machen darf.
Ja, und wir haben es ja eben schon mal angesprochen, also man kann hier jederzeit vorbeikommen in der Abtei zu allen Gottesdiensten. Und warum sollte man denn an Weihnachten in die Kirche gehen? Also es gibt ja viele Menschen, die gehen heute nicht mehr in die Kirche. Manche gehen noch an Weihnachten in die Kirche, aber warum sollte man gerade an Weihnachten in die Kirche gehen?
Also ich glaube, es gibt Orte, die Menschen gut tun, die aufgeladen sind von einer gewissen Energie. Da gehören Kirchen sicherlich aus meinem Verständnis dazu, gerade alte historische Kirchen, wie wir sie hier in Tholey haben, ist ein Platz, wo der Glaube seit über 1400 Jahren gelebt wird und zuvor auch eine große römische Anlage stand. Und er ist aufgeladen mit Spiritualität, egal ob im christlichen Sinne, aber der Mensch, viele Menschen, die auch nicht gläubig sind oder agnostisch veranlagt sind, doch ein Verlangen nach Transzendenz haben, nach einem Höheren. Und ich glaube, dass sowohl Christen wie auch Menschen, die in diesem weiteren Sinne eine Transzendenz wünschen, sich durch die Architektur, die Atmosphäre des Raumes und vor allem durch die Fenster, die bei uns in der Kirche vorhanden sind, angesprochen fühlen. Die Fenster von Frau Maxudi, aber auch die absolute Abstraktion eines Gerhard Richters, die dadurch ja wirklich auch jegliche Freiheit in jedem einzelnen Menschen lassen, die aber dazu nachdenken, über das Hier und Jetzt hinaus sich Gedanken zu machen.
Und es gab ja in diesem Jahr auch eine traurige Nachricht hier im Kloster. Also Ihr Vorgänger, Abt Mauritius Coriol, ist ja überraschend gestorben. Er war ja nicht alt, 65. Und Sie haben gesagt, die Mönche seien nun wie Kinder, die um ihren Vater trauern. Und gerade an Weihnachten ist es ja eine Zeit, wo Menschen, die gestorben sind, die einem nahestanden, besonders fehlen. Wie geht denn Ihre Gemeinschaft mit dieser Situation um?
Also wir beten natürlich für den Abt nach wie vor und seine Grablege in der Abteikirche ist immer noch mit einer Kerze und mit einem kleinen Schmuck geehrt und gekennzeichnet als Ausdruck halt eben genau dieser Trauer.
Ja, und was glauben Sie, wo er jetzt ist?
Ja, die sterbliche Hülle haben wir beigesetzt, aber wann ist der jüngste Tag? Er war ganz vom Taufgedanken beseelt. Er war ganz im Glauben stehend. Es waren ja 14 Tage zwischen dem schweren Herzinfarkt und seinem Tod, dem er ganz bewusst entgegengegangen ist, in der absoluten Zuversicht. Er sagte mir, mittwochs ist er verstorben, Samstag sagte er mir, der Weg ist klar, das Tor ist offen, halte mich nicht mit Ketten in dieser Welt. Das war ein ganz beeindruckendes Glaubenszeugnis. Ich glaube, er ist heimgegangen in das Reich des Vaters, wo wir befreit sind von den Sorgen dieser Welt.
Im Glaubensbekenntnis heißt es ja auch, ich glaube an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Jetzt gibt's ja auch Menschen, die sagen, okay, sie können sich ein Leben nach dem Tod nicht vorstellen und sie finden auch die Vorstellung schrecklich, dass es immer weitergeht, also dass nicht irgendwann das Ende da ist. Es gibt auch Christen, die das sagen. Und wie schätzen Sie das ein? Also kann man Christ sein und nicht an ein Leben nach dem Tod glauben?
Ich glaube, das ist ein großes Missverständnis. Natürlich. Der Buddhismus, Hinduismus, das ist die größte Vorstellung, die Erlösung vom Leid. Das Nirvana, das Nichts, dass das Leiden aufhört. Aber das ist eine ganz andere Vorstellung wie das Christentum. Das Christentum bejaht, dass es ja schon Gutes in dieser Welt gibt. All die Liebesbeziehungen, in denen ich stehe, die Liebe zwischen Eltern, zwischen Eheleuten, zwischen Geschwistern. Und dass wir auch mit den Toten durch die Liebe verbunden sind. Und dass diese Liebe ja auch ein Teil dieser Unsterblichkeit da ist. Aber in dieser Welt es auch Dinge gibt, die uns halt eben trennen. Taten, Einstellungen, Haltungen. Das soll geläutert werden, aber das, was schon an Gutem dieser Welt war, das bedarf keiner Läuterung, das soll erhalten werden. Und dass wir dann in dieser geläuterten, gereinigten Form doch in eine ewige Heimat eingehen, wo wir uns wiedersehen. Wie das konkret aussieht, ich glaube, das entzieht sich der menschlichen Vorstellung. Darüber Aussagen zu machen, die über die Bekundungen der Schrift hinausgehen, halte ich für sehr, sehr schwer. Deshalb darf ich mich überraschen lassen. Aber es gibt so viele Dinge schon in dieser Welt, von denen ich weiß, dass sie existieren, die ich aber nicht verstehe. Für mich ist jeden Morgen ein Wunder, wenn ich den Knopf an meinem Computer drücke, was ich dann alles damit arbeiten kann. Ich werde das nie verstehen. Es gibt intelligente Menschen, die können mir das irgendwo erklären, was da im Prinzip geschieht. Aber ich fühle die Nähe zum Beispiel von Verstorbenen in gewissen Momenten immer wieder. Bei der Benediktion meiner Weihe zum neuen Abt von Tholey fühlte ich mich wesentlich verbunden mit Abt Mauritius. Und es ist mehr wie eine sentimentale Erinnerung in meiner Wahrnehmung gewesen. Blaise Pascal, der bei uns vor allem als Naturwissenschaftler bekannt ist, hat ja lange über diese Frage nachgedacht. Als Philosoph ist er im deutschsprachigen Bereich eigentlich weniger bekannt. Aber er hat sehr gut dazu geschrieben und hat gesagt, man lebt besser so, als wenn es die christlichen Verheißungen, sie wahr werden, es macht einem das Leben leichter. wenn sie sich nachher als unwahr herausstellen, hat man wenigstens ein leichtes Leben gehabt, so Blaise Pascal. Wenn man nur in der Depression des Nichts lebt, war schon das Leben auch betrübt gewesen. Ich würde natürlich nicht wie Blaise Pascal gehen. Glauben heißt nicht wissen, aber das Gefühl, vom Glauben getragen zu sein, ist in mir groß, vor allem auch nach meiner schweren Erkrankung im vergangenen Jahr, die mich auch mit Amputation des linken Beines und der Schenkels zurückgelassen hat und die auch zweimal sehr lebensbedrohliche Phasen hatte, war es für mich interessant zu sehen, dass ich halt eben nicht daran verzweifelt bin am Glaube, sondern wirklich der Glaube sich auch in Krankheit und auch in Todesnähe gehalten hat. Ein kleiner Lackmustest der persönlichen Art.
Kommen wir doch mal zurück auf Ihre Benediktion. Also Tholais Bürgermeister Andreas Maldner hat in seiner Rede bei der Benediktion die Abtei Tholai als Herz und Seele von Tholai und als einen Ort der Orientierung, der Sammlung und Hoffnung gibt, bezeichnet. Welche Bedeutung hat denn die Abtei Tholai Ihrer Meinung nach für das Saarland, für die Region?
Also wir sind geschichtlich mit dem Saarland schon immer eng verbunden gewesen. Wir sind einer der ältesten Orte im heutigen Saarland. Wir sind ein Zentrum der Christianisierung im Saarland gewesen, für weite Teile des Saarlandes. Das ist sehr weit in die Geschichte zurückgehend. Aber auch in der jüngeren eigentlichen Saargeschichte, etwa nach dem Zweiten Weltkrieg, der autonome Saarstaat, Johannes Hoffmann war einer der Initiatoren, dass die Mönche nach Tholai zurückgekommen sind. 1949 hat sie sehr für das Wiederentstehen einer Benediktinerabtei in Tholai eingesetzt. Und nach der Saarabstimmung 55 war der erste Autostopp des Kanzlers Adenauer auf saarländischem Territorium in Tholai gewesen. Das war immer eine besondere Verbundenheit. Saarländische Briefmarken sind oft von Tholaer Motiven geziert. Also es gibt so eine gefühlte Verbundenheit. Und wir als Mönche, wir beten auch für unsere saarländische Heimat in besonderer Weise. Unsere Aufgabe ist der Lobpreis des Herrn, stellvertretend für die, die nicht können, nicht wollen, nicht mehr können. Und also wir beten wirklich dafür, für das Wohlergehen dieses Landes, jeden Tag, und fühlen uns mit dem Land und seinen Bewohnern aufs Engste verbunden.
Und Sie sind jetzt Abt. Was ist denn so Ihre wichtigste Aufgabe als Abt?
Die Regel hat ein ganzes Kapitel dazu, wie der Abt sein soll, heißt dieses Kapitel in der Regel des Heiligen Benedikts. Er soll mehr geliebt werden als gefürchtet, steht zum Beispiel darin. Er soll halt eben auf die ihm anvertraute Gemeinde achten. Er soll durch sein Beispiel lehren, nicht nur durch die Worte, sondern dass er selbst das lebt, was er. Und der höchste Anspruch ist, er soll dem Namen, den er trägt, dem Titel Abbas, Vater, gerecht werden. Also es sind ziemlich hohe Ansprüche, die die Regel stellt. Und es tut dem Abt gut, öfters sich an diese Regel und ihre Dinge zu halten, mehr als dass es vorgelesen wird, sondern auch immer wieder für sich selbst. Ich habe es versucht, in einer Kurzform zusammenzufassen, weil mit der Wahl zum Abt habe ich auch das Recht oder die Pflicht, ein Wappen zu tragen. Das Wappen hat auch eine Devise. Ich habe ausgesucht, Humilitatet Misericordia, in Demut und Barmherzigkeit, wobei Demut dann meint, den Mut zum Dienst an der Gemeinde, den Mut zum Dienst an Gott, den Mut zum Dienst an der Allgemeinheit. Ja, und das Ganze auch aus der Haltung der Barmherzigkeit. Nur wer barmherzig ist, kann darauf hoffen, auch selbst Barmherzigkeit zu erfahren. Und das ist eigentlich, was in der Benediktsregel so den Kern ausmacht, was natürlich dann auch ganz auf der Heiligen Schrift fußt.
Die Tuler Abteikirche, wo wir jetzt ja gerade sind, also wir sitzen in ihrem Büro in einem Nebentrakt der Abteikirche, ist ja wirklich eine wunderschöne Kirche, die in den letzten Jahren saniert wurde. Und auch die Architektur und die Fenster von Max Sudi und von Richter ziehen ja viele Menschen an. Also viele kommen hier vorbei, wie auf dem Weg hierhin ist mir gerade ein Bus begegnet, wo Menschen ausgestiegen sind und sich die Abtei anschauen. Welche Rolle spielen denn Kunst und Schönheit bei der Vermittlung des Glaubens aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, es ist in allen Zeiten wichtig gewesen, religiöse Inhalte über Kunst zu vermitteln. Eigentlich die Kunst hat über Jahrhunderte nur aus religiöser Kunst bestanden, bevor es sowas wie eine weltliche oder verweltlichte Kunst gab. Weil es sind verschiedene Ausdrucksweisen. Wir sind heute gewohnt, Religion oft über das Wort, über den Verstand, über die Predigt wahrzunehmen. Aber wenn man den Mensch als Geschöpf Gottes betrachtet, dann hat dieses Geschöpf verschiedene Zugänge. Neben den Ohren zum Hören und im Verstand zum Verarbeiten, etwa die Augen und so sind, oder die Hände zum Fühlen, so sind alle Zugänge, die der Mensch hat, eigentlich auch hervorgerufen, um sie auch mit der Botschaft Gottes zu konfrontieren. Und so ist etwa Kirchenmusik entstanden. Und es gibt Dinge, die ich in der Kunst, der Musik ausdrücken kann, die ich eigentlich in Worten kaum zum Ausdruck bringen kann. Dort endet irgendwann der Umfang unserer Worte und es werden Gefühle transportiert und Wahrheiten transportiert, die eigentlich in Malerei, Architektur, Skulpturen sich manifestieren. Und mit Sicherheit gehören die Glasfenster von Tholey in hervorragender Weise dazu, weil mit diesen von Menschenhand geschaffenen Kunstwerken ein Element hinzukommt, was aus der Natur kommt, von der gottgewirkten Natur. Das ist das Spiel des Lichtes und der Sonne. Und das gibt immer wieder einen ganz neuen Effekt. Und das ist also für mich eine wunderbare Symbolik, wie Dinge zusammenwirken können. Und die Fenster wirken dann auch ganz anders. Wir als Mönche haben den großen Vorteil, dass über den Jahreslauf oder einem Tag, wechselwolkigen Tag im Herbst mit schneller Wolkenbewegung, intensiven Sonnenstrahlen, ist es manchmal eine Pracht, nur in der Kirche zu stehen und eine halbe Stunde diesem Spiel zuzuschauen. Und immer wieder neue Stimmungen in sich aufzunehmen.
Also die Abteikirche, die Abtei in Tholey, ein Ort der Kunst, ein Ort der Spiritualität, die man sich auch anschauen kann. Also es gibt ganz viele Veranstaltungen. Wir verlinken das auch nochmal, die Internetseite der Abtei, in den Shownotes. Also guckt da gerne vorbei und wir beide wünschen frohe und gesegnete Weihnachten, oder?
Frohe und gesegnete Weihnachten, damit die Weihnachtsbotschaft das Heil für alle Menschen, für sie alle wahr werde.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.